Neuseeland und trotzdem war es schön, Stewart Island. Stewart Island, diese Perle im Süden Neuseelands, ja, was war sie für mich, die Hölle, ein bizarres Abenteuer oder der größte Spaß, den ich bisher erlebt habe. Dieser Zwiespalt sitzt so tief, dass ich selbst jetzt, wo die Strapazen der Tour schon lange ein Ende haben, noch mein Bewusstsein spaltet. Als ich die Wanderung vorbereitete, war ich Feuer und Flamme. Ich malte mir in glühenden Farben aus, wie ich mich durch den Schlamm, den Regen und den Busch von Hütte zu Hütte oder zum nächsten Biwakplatz kämpfte. Jedoch schon die Überfahrt von Bluff nach Oban, der einzige Ort auf Stewart Island, ließ meinen Enthusiasmus stark sinken. Die See war zwar ruhig und dennoch wurde mir zusehends schlechter und schlechter. Nur die Tatsache, dass ich mich in den Schlaf rettete, ließ es nicht zum Äußersten kommen. Als ich wieder erwachte, fühlte ich mich sehr elend. Jedoch nach einem Blick aus dem Fenster hielt mich nichts mehr, denn nun sah ich diese wilde, wunderschöne Insel. Ich war sehr froh, als ich endlich festen Boden unter den Füßen spürte, denn nun stand meinem Abenteuer nur noch eine Nacht, die ich in Oban bleiben musste, im Wege. Die Suche nach einer Unterkunft stellte mich vor ein paar Probleme, denn mein Vorrat an Geld war fast gegen null geschrumpft. Eigentlich hatte ich die Reise an diesem Morgen mit genügend Geld begonnen, doch ungewöhnliche Ausgaben sorgten dafür, dass ich wahrlich haushalten musste mit meinen Geldmitteln. Was war passiert? Meine Überfahrt auf die Insel fiel genau auf die Osterzeit. Dies hatte zur Folge, dass meine geplante Anreise von Invercargill nach Stewart Island an dem Umstand scheiterte, dass keine Fähre an meinem Wunschtermin zur Verfügung stand. So hatte ich mich auf ein anderes Datum vertrösten lassen und auch mein hartnäckiges Nachfragen, ob ich ohne Probleme hätte von Invercargill bis nach Bluff, dem Startpunkt meiner Fährfahrt, gelangen würde, wurde mir mit Nachdruck versichert. Nun saß ich am Morgen meiner Fahrt nach Bluff an der örtlichen Bushaltestelle und wartete auf meinen Transport. Die Tatsache, dass an diesem Tag die Straßen von Invercargill mehr als menschenleer waren, wunderte mich schon etwas, doch maß ich diesem Umstand aktuell keine weitere Bedeutung bei. Dies änderte sich, als die Zeitpunkt der Abfahrt des Busses deutlich überschritten war. Selbst geduldiges Warten änderte nichts. Es kam kein Bus. Lediglich ein Taxi fuhr ab und zu an meiner Nase vorbei, und so stoppte ich es schließlich und ließ mich nach Bluff bringen. Der Taxifahrer erklärte mir, dass der heutige Tag ein Feiertag sei und an diesem Tag führen keine Busse. Zudem teilte er mir mit, dass ich einen Feiertagszuschlag für die Fahrt entrichten müsse, und so blätterte ich meine paar Kröten vor ihn hin und musste arg rechnen, ob meine Finanzressourcen nun noch ausreichten. Ich kam zu dem Schluss, dass ich die Rückfahrt der Fähre noch bezahlen könne, doch blieben mir lediglich 10 Euro zur sonstigen Verfügung übrig. Kurz nach meiner Ankunft hatte mich eine Bewohnerin angesprochen und sie unterhielt sich mit mir, und ich erzählte ihr von meinem aktuellen Problem. Dies nahm sie zum Anlass, mir in jedem Fall helfen zu wollen. So wurde ich in ihr Haus eingeladen und sie begann zu telefonieren. Sie fand ein paar Möglichkeiten zur Übernachtung, doch jedes Mal kam sie zu dem Entschluss, dass es zu teuer für mich sei, da mein ganzes Geld drauf ginge. Schließlich fand sie eine Unterkunft und diese sollte lediglich 5 Euro kosten. Allerdings merkte sie bei dieser Unterkunft gleich an, dass es dort nichts zum Essen gebe. Deshalb ging sie zu ihrem Kühlschrank, öffnete ihn und bot mir an, mich aus ihm zu bedienen. Ich war so überrascht, dass ganz verdattert dieses freundliche Angebot ablehnte, indem ich ihr versicherte, dass ich genügend Nahrungsmittel mitführen würde. Ich machte mich schließlich auf dem Weg zu meiner Unterkunft und hatte das Grundstück der Frau fast verlassen, als sie mich rief und aufforderte zu warten. Ich tat, wie mir geheißen. Daraufhin verschwand sie, um kurze Zeit später mit 2 riesigen Äpfeln aufzutauchen, die sie mir in die Hand drückte. Mit den Äpfeln in meinen Händen und dem guten Gefühl, neuseeländische Herzlichkeit kennengelernt zu haben, ging es nun endgültig zu meiner Schlafstätte. Meine Nacht verbrachte ich im Haus eines Fischers. Die Schlafstätte war wirklich spartanisch. Dennoch fühlte ich mich sehr wohl, und da es noch einen anderen Gast gab, wurde lange geplaudert und der Abend verging wie im Fluge. Obwohl ich ein notorischer Langschläfer bin, erwachte ich bei den ersten Sonnenstrahlen. Das war aber, ehrlich gesagt, nicht ganz so schwer, wie es sich anhört, denn hier war es schon spät im Jahr und so war es immerhin schon 8 Uhr. Die Vorbereitungen für meine heutige Tagesetappe dauerte nicht lange und voller Tatendrang stürmte ich los. Die ersten 5 Kilometer hieß es, einer geteerten Straße zu folgen. Da es aber stetig steil auf bzw. abging, kostete es bei meinem rund 35 Kilogramm schweren Rucksack schon etwas Anstrengung. Etwa nach einer halben Stunde Fußweg stellte ich zu meiner Freude fest, dass ich am Morgen wohl etwas zu flink beim Packen gewesen war und meine Wasserflasche vergessen hatte. Ohne sie wollte ich nicht laufen, daher landete mein Gepäck im Busch und ich rannte zurück, um sie zu holen. Nach rund 45 Minuten war ich zurück, schulterte meinen Rucksack und war froh, wieder im Besitz meiner Wasserflasche zu sein. Schließlich erreichte ich den eigentlichen Beginn des Wanderweges. Ich sah, wie der Weg alsbald im dichten Busch verschwand und ich malte mir aus, was mich hier erwarten würde. Doch lange währte dieses Verharren nicht, sondern ich setzte mich in Bewegung und befand mich gleich in der exotischen, wilden Natur der Insel. Obwohl die Sonne von einem fast wolkenfreien Himmel ein herrliches Licht verbreitete, merkte man davon im Busch nichts mehr. Das dichte Farnwerk hielt das Licht sehr gewissenhaft ab. Wollte ich fotografieren, blieb mir nichts anderes übrig, als den Blitz zu verwenden. Zu Beginn war der Wanderweg außerordentlich gut präpariert. Er bestand aus einem Holzsteg, der zudem mit einem Drahtgeflecht überzogen war. Dadurch kam ich sehr schnell vorwärts. Schon nach 20 Minuten bekam ich das erste Mal das zu Gesicht, was den besonderen Reiz dieses Weges ausmachte. Der Wanderweg verließ den Busch und ich stand an einem kleinen, aber sehr hübschen Strand. Über diesen Anblick war ich so entzückt, dass ich gleich ein paar Minuten stehen blieb und die Szenerie auf mich wirken ließ. Solche herrliche Aussichten wurden mir an diesem Tag noch ein paar Mal geboten und ich genoss es jedes Mal von Neuem, wenn ich durch den Busch das Meer erspähte oder sogar an einem Strand laufen konnte. Eigentlich dachte ich, dass meine Begeisterung nicht mehr gesteigert werden könnte. Doch da täuschte ich mich gewaltig. Denn plötzlich sah ich mich einer neuen, sehr verlockenden Herausforderung gegenüber. Es war eine Hängebrücke. Sie war zwar nicht besonders hoch, doch eine der kürzesten war sie auch nicht. Da meine Erfahrungen in der Benutzung dieser Art von Brücken äußerst spärlich waren, tastete ich mich vorsichtig vorwärts. Doch nach und nach überwand ich meine Hemmungen und ich gewöhnte mich an das Geschaukel, sodass ich schließlich richtig zügig über sie hinweglief. Als die Brücke überquert war, schaute ich voller Bedauern zurück und wünschte mir, dass sie ruhig noch etwas länger hätte sein können. Obwohl ich das Laufen genoss, freute es mich, als ich endlich mein Tagesziel, die Port William Hütte, zu Gesicht bekam. Als ich die Hütte selber erreichte, ließ meine Begeisterung doch etwas nach. Dies lag weniger an der Hütte oder ihrer Lage, sondern mehr an der Tatsache, dass die Hütte gerammeltvoll war. Ich konnte noch eines der letzten Schlafstätten ergattern. Da im Verlaufe des Tages jedoch immer mehr Leute eintrafen, war alsbald nicht ein Bett mehr frei und so wurden nach und nach immer mehr Zelte um die Hütte herum errichtet. Den Nachmittag nutzte ich, um mich zu entspannen und um in der Sonne zu liegen. Das war jedoch kein reines Vergnügen, denn die Sandfliegen, diese kleinen Quälgeister, die einem schrecklich juckende Stiche verpassten, stürzten sich in Warnscharen auf mich. Nur das Schutzmittel, welches ich vor Beginn dieser Tour erworben hatte, gab mir für einen begrenzten Zeitraum eine angenehme Ruhe. Diese, meine zweite Nacht auf Stewart Island, wurde für mich zu einer kleinen Katastrophe. Die Leute, mit denen ich das Zimmer teilte, schnarchten allesamt wirklich extrem. Als es mir zu bunt wurde, schnappte ich meinen Schlafsack und verzog mich vor die Hütte. Hier war ich zwar von den Schnarchern befreit, doch nun stürzten sich Stechmücken auf mich. An Schlaf war also kaum zu denken. Ich war sehr froh, als endlich der Morgen anbrach und die ersten Aktivitäten in der Hütte zeigten, dass auch ich aktiv werden konnte. Heute, mein dritter Wandertag, sollte der Tag werden, an welchem ich den ersten Kontakt mit dem Schlamm haben würde. Der Anfang des Wanderweges war jedoch so gut ausgebaut, dass ich dachte, dass sich der Schlammkontakt um einen weiteren Tag verschieben würde. Diese Annahme war jedoch grundlegend falsch. Ohne Ankündigung endete nämlich plötzlich der gute Weg und das Gehüpfe von einer Seite des Weges auf die andere begann. Lief man in der Mitte, steckte ich sofort bis zu den Knöcheln im Morast. Zu dieser Schlammschlacht kamen noch die Unwegsamkeiten, die einem der Busch auferlegte. Es ging nämlich stetig hinauf und hinunter und die Wurzeln, die sich stellenweise in einem dichten Geflecht über den Weg legten, erleichterten die Sache nicht gerade. Oftmals ging es so steil abwärts, dass ich froh war, dass es die Wurzeln gab, denn sie dienten als hervorragende Tritte und Griffe. Nach einer schier endlos scheinenden Schinderei erreichte ich den Bungaree Beach. Als ich ihn betrat, war ich kurz davor, einen riesigen Freudenschrei loszulassen, so begeisterte mich dieser wunderschöne, mit weißem Sand gepuderte Strand. Zudem entdeckte ich am Ende des Strandes die Hütte, welche meine Heimstatt für die nächste Nacht sein sollte. Als ich die Hütte erreichte, befreite ich mich als erstes von meinen Klamotten, die so voll Dreck und Schlamm waren, dass ich meinte, dass sie von alleine stehen könnten. Aus dem Hüttenbuch, in dem man nicht nur seinen Namen und etliche andere Daten eintrug, erfuhr ich, dass man von der Toilette einen wunderbaren Blick auf den Strand haben sollte. Etwas skeptisch und belustigt über solch eine Eintragung, ging ich mich überzeugen. Durch ein Loch in der Toilettentüren hatte man, ich gebe es voller Überzeugung zu, einen wirklich sagenhaften Blick auf diesen Strand. Im Gegensatz zur letzten Hütte waren wir in dieser Nacht nur zwei Personen und so kam ich zu einem ruhigen und wohl auch wohlverdienten Schlaf. In den vergangenen Tagen hatte ich mit dem Wetter mehr als Glück gehabt, doch dies schien sich heute zu ändern, denn als ich am Morgen aufbrach, war der Himmel von dicken, sehr nach Regen aussehenden Wolken bedeckt. Mein heutiger Weg verhielt sich auch nicht nett, er war noch schlammiger als am Vortag. Aber nachdem ich einmal so richtig eingesaut war, war mir alles egal, also lief ich meistens einfach mitten durch den Dreck. Heute überraschte mich der Weg mit extrem steilen An- und Abstiegen. Mir blieb dadurch meist nichts anderes übrig, als die Abstiege auf dem Hosenboden und die Anstiege auf den Knien zu bewältigen. Nach etwa 1,5 Stunden erreichte ich den Murray Beach. Der Abstieg zu ihm war zwar hart, aber es lohnte sich, denn als ich ihn betrat, sah ich, wie herrlich er war. Er schien fast unendlich lang zu sein, so dass ich sein Ende kaum ausmachen konnte. In seiner Mitte zog sich ein Priel, welcher der Schönheit dieses Strandes das gewisse Etwas verlieh. Ich genoss es, im Sand zu laufen, auch wenn mich mein Rucksack oft tief in den Sand drückte und dadurch das Gehen sehr erschwert wurde. Schließlich verschwand der Weg wieder im Busch. Das nun zu bewältigende Stück war zwar flach, aber dennoch hatte ich Mühe, vorwärts zu kommen. Witzigerweise entstanden diese Probleme nicht durch die Natur, sondern waren von Menschenhand geschaffen, denn um dem Wanderer das Laufen zu erleichtern, hatte man einen Holzsteg errichtet, doch waren die Holzstücke nicht flach, sondern halbrund. Außerdem fehlte meist das Drahtgeflecht und so lief ich wie auf Eiern und rutschte das ein und das andere Mal weg. Als es schließlich tatsächlich zu regnen begann, wurde dieser Steg glitschig wie mit Seife eingeschmiert und so fand mich regelmäßig auf dem Boden liegend. Ziemlich gegen Ende dieses Steges hatte ein Witzbold auf ein Stück Holz geschrieben, Achtung vor entgegenkommenden Zügen, und erst jetzt fiel mir auf, dass dieser Steg wirklich viel Ähnlichkeit mit einem Bahndamm hatte. Ich war heilfroh, als es wieder durch den Dreck ging. Der restliche Weg bis zur Hütte war dann erstaunlich einfach und dennoch war ich mehr als froh, als ich schließlich meine Unterkunft für die Nacht erreichte, denn der Regen begann an Intensität deutlich zuzunehmen. Die erreichte Hütte war mit Abstand nicht nur die neueste und beste, sondern sie hatte auch noch einen hübschen Namen. Sie hieß Christmas Village Hut. In dieser Nacht teilte ich mit etlichen Leuten die Hütte und das brachte viel Spaß und Abwechslung. Lediglich meine nicht wirklich guten Englischkenntnisse bereiteten mir Probleme, um allen Unterhaltungen gebührend folgen zu können. Mein Aufenthalt in dieser Hütte sollte 2 Nächte dauern. Den dadurch entstandenen Tag wollte ich nicht zum Müßiggang nutzen, ich wollte den Berg Anglem mit 980 Metern, der höchste Berg auf dieser Insel, besteigen. Diese Besteigung, eigentlich mehr eine Erwanderung, führte ich nicht allein, sondern zusammen mit einem dänischen Jungen durch. In der vergangenen Nacht hatte es ohne Unterlass geregnet und auch jetzt, als wir uns den Berg hinaufarbeiteten, hörte es nicht auf. Dieser Regen hatte zur Folge, dass unser Weg mehr einem Bach mit 10 cm Wassertiefe glich. Anfangs versuchten wir noch irgendwie trockenen Fußes vorwärts zu kommen, indem wir von einer Bachseite auf die andere hüpften. Doch alsbald gaben wir es auf und liefen einfach gegen den Strom von Wasser an, was auch irgendwie einen gewissen Reiz hatte. Trotz des vielen Wassers kamen wir gut vorwärts und bald erreichten wir die Baumgrenze. Da es hier noch manns hohe Sträucher gab, bemerkten wir den Winter hier kräftig blies, noch nicht. Erst später, als die Sträucher kleiner wurden, bemerkten wir, mit welcher Gewalt der Wind uns hin und her schüttelte. Als ob wir durch den Regen, unseren Bachwanderweg und den Schweiß nicht schon genug Wasserkontakt hatten, erhielten wir noch eine extra Portion, denn aus heiterem Himmel glich unser Weg nicht mehr länger einem Bach, sondern einem See. Wir überlegten, ob man ihn umgehen könnte, doch das war aufgrund des sehr dichten Buschwerkes unmöglich. Ohne groß nachzudenken, wagte ich den ersten Schritt in das Wasser und versank sofort bis zum Bauchnabel darin. Tapfer warteten wir hindurch, waren aber mehr als froh, als wir schließlich wieder herausklettern durften. Je höher wir kamen, umso stärker wurde der Wind und bald war es uns fast nicht mehr möglich, vorwärts zu kommen. Irgendwann mussten wir einsehen, dass die Elemente sich gegen uns verschworen hatten und ein geordneter Rückzug sicherlich das cleverste war. Vor allem war kaum abzusehen, wie wild das Wetter auf dem Gipfel sein würde. Auf unserem Weg nach unten verwandelte sich der Regen schließlich in dicke Hagelkörner, die durch den stürmischen Wind wie Geschosse auf uns niedergingen, und trotz meiner dicken Regenjacke spürte ich den Aufprall jedes einzelnen Korns schmerzhaft. Völlig durchnässt, verfroren und etwas enttäuscht, dass wir unser Ziel nicht erreicht hatten, erreichten wir die Hütte und freuten uns über ein schönes warmes Feuer. Während ein herrliches Feuer langsam meine Glieder auftaute und ich beim Blick aus dem Fenster feststellte, dass das Wetter eher schlechter als besser zu werden schien, reifte in mir die Entscheidung, lieber den Weg zurückzulaufen, als weiter in wohl noch aufgeweichtere Regionen des Weges vorzudringen. Etwas Wehmut machte sich bei dieser Entscheidung schon breit, denn irgendwie hatte ich an der Wildheit dieses Wanderns auf Stewart Island wirklich Freude gefunden. Aber die Entscheidung war gefasst und so wollte ich am nächsten Tag den Rückmarsch antreten. Der Tag meines Rückmarsches sollte ein wahrer Glückstag werden, doch davon hatte ich zu diesem Zeitpunkt natürlich keine Ahnung. Die ganze Nacht hatte es geregnet und entsprechend aufgeweicht und glitschig war der Weg. Eine besondere Herausforderung war für mich, dass die Bäche durch den Regen zu kleinen reißenden Flüssen geworden waren und zusätzlich mehr als reichlich neue Bäche hinzugekommen waren. Oft blieb mir nichts anderes übrig, als hüfttief durch sie hindurch zu laufen. Auch der Schlamm war nicht weniger geworden. Nicht selten versank ich bis zu den Knien in ihn und hatte einige Mühe, mich vorwärts zu arbeiten. Nach dem üblichen Auf und Ab erreichte ich schließlich den gehassten Holzsteg, der mich zum Murray Beach bringen sollte. Schon beim ersten Schritt auf den Steg rutschte ich weg und landete mit voller Wucht auf meinem Teleskopstock. Dieser quittierte mit einem deutlichen 90-Grad-Winkel. Damit war er, der mir in dieser Schlammhölle eine große Hilfe gewesen war, nutzlos geworden. Dieser schwerte das Laufen auf diesem Steg zusätzlich. Als ich schließlich Murray Beach erreichte, begann es zu hageln. Ich hatte bis heute schon etliche Wetterwechsel erlebt, jedoch solch ein Extrem wie heute war mir noch nie untergekommen. Wie gesagt, es hagelte gerade, als ich den Strand betrat. Doch nur höchstens 2 Minuten später war weit und breit fast keine Wolke mehr zu sehen und die Sonne schien so wunderschön warm, dass man sich in die Südsee versetzt fühlen konnte. Dieses herrliche Wetter nutzte ich, um ein kleines Päuschen einzulegen. In dieser Zeit schloss der Däne, der etwa eine halbe Stunde nach mir aufgebrochen war, zu mir auf. Wir plauderten kurz und kamen dabei überein, den Weg gemeinsam fortzusetzen, wenngleich er der Ansicht war, ich wäre viel zu langsam. Womit er sicherlich auch recht hatte. Als wir aufbrachen, hatte sich das Wetter gerade wieder zum Schlechteren gewendet und da war es ein Trost, dass bis zum heutigen Tagesziel nur noch 1,5 Stunden Fußweg waren. Auch wenn der Weg durch das viele Wasser eher schlechter geworden war, kamen wir gut vorwärts. Was leider dazu führte, dass wir auch etwas unaufmerksamer wurden und an irgendeiner Kreuzung falsch abbogen. Doch bemerkten wir diese falsche Entscheidung rasch und konnten unbeschadet und ohne großen Zeitverlust wieder auf den eigentlichen Weg zurückkehren. Nach wirklich viel Schlamm, Wasser, Regen, Hagel und Wind erreichten wir die Hütte. Etwas missmutig schaute ich an mir hinunter und stellte fest, dass ich ein Maß an Dreck an mir erreicht hatte, was alles bislang Dagewesene in den Schatten stellte. Selbst ich hätte mich nicht mehr umarmen wollen. Auch der Neuseeländer, der aus der entgegengesetzten Richtung kommend hier eingetroffen war, schaute uns etwas merkwürdig an und spätestens da war klar, dass wir ein erbärmliches Bild abgaben. Im Verlaufe dieses Nachmittags versuchte er mich, der Neuseeländer, in das Geheimnis des Annens einzuweihen, jedoch war uns das Glück nicht gerade hold und uns blieb ein leckerer Fisch zum Abendessen vergönnt. Stattdessen mussten wir uns über unser Trockenfutter hermachen, was zwar zum Sattwerden reichte, aber nicht wirklich ein Gaumengenuss war. Am Abend zog ich ein Resümee über diesen Tag und all die Sachen, die ich im Laufe dieses Tages verloren oder zerstört hatte. Das Ergebnis, so fand ich jedenfalls, war erschreckend. Ich hatte meine Uhr und Feuerzeug verloren. Darüber hinaus meinen Teleskopstock ruiniert und die Riemen an meinen Gamaschen waren ebenfalls kaputt gegangen. Dies war wirklich ein überdurchschnittliches Maß an Vernichtung von notwendigem Material. Als ich am Morgen erwachte und einen Blick aus dem Fenster auf den Bungaree Beach warf, war ich wirklich begeistert, obwohl es draußen wie wild stürmte. Das Wasser wurde durch den Wind weit auf den Strand hinaufgespült und ab und zu richtig aufgewirbelt. Das ergab wirklich ein beeindruckendes Bild und Schauspiel. Auch wie die Wolken über den Himmel gepeitscht wurden, suchte ihresgleichen. So änderte sich das Bild und Aussehen vom Strand fast sekündlich und ich genoss es, nach draußen zu blicken und diesem Naturschauspiel zu folgen. An diesem Tag brach ich sehr spät auf. Gemeinsam mit dem Neuseeländer stellte ich mich den heutigen Herausforderungen. Die heutige Etappe war angenehm kurz und wir wanderten gemütlich. So blieb viel Zeit, den Busch näher zu betrachten oder Vögel zu beobachten. Dies war ein wirklich unterhaltsames Vergnügen. Neben den Beobachtungen versuchte ich trotzdem, mich nicht so voll zu sauen wie in den Tagen zuvor und wich dem Schlamm so gut es eben ging aus. Doch irgendwie hatte er eine magische Anziehungskraft auf mich und ehe ich mich versah, war ich wieder von oben bis unten dreckig, als war ich über den feuchten Untergrund gerobbt. Im weiteren Verlauf dieses Tages wollte ich zumindest einmal ein Foto von einer Bachdurchquerung haben und obwohl ich dieses Gewässer hätte mit Hilfe von Baumstämmen trocken Fußes überqueren können, stürzte ich mich ins kalte Nass und ließ das Foto schießen. Auf diese Weise war ich völlig nass, meine Kleidung hingegen wurde wieder sauber. An unserem Tagesziel angelangt, erwartete uns eine sehr unangenehme Überraschung, denn wir mussten alsbald feststellen, dass fast das gesamte Holz aufgebraucht und das, welches uns noch zur Verfügung stand, wirklich feucht war. Zum Glück beherrschte der Neuseeländer die Kunst, auch solch ein Holz zum Brennen zu bringen. Es dauerte zwar lange, doch alsbald konnten wir uns an den züngelnden Flammen aufwärmen. Als es Zeit war, mir das Abendessen zuzubereiten, zelebrierte ich eine mir liebgewordene Gewohnheit. Das große Resteessen. Ich staunte nicht schlecht, welche Mengen ich dabei produzierte. So wurde dies ein Abend, an dem ich wirklich einmal völlig satt wurde und mich rund und voll fühlte. Als ich am Morgen erwachte, war es noch dunkel und es regnete in Strömen. Am liebsten wäre ich liegen geblieben, doch wollte ich mein Boot rechtzeitig erreichen, welches mich zurück zum Festland bringen sollte, deshalb musste ich wohl oder übel aufstehen. Schließlich befand ich mich auf dem Weg nach Obern. Ich versuchte, mich beim Laufen durch den Regen etwas aufzumuntern, als sich der Wanderweg schließlich wieder in einen Bach verwandelte, halfen auch die besten Versuche, mich aufzumuntern, nichts mehr. Trotz der widrigen Umstände erreichte ich erstaunlich schnell den Maori Beach. Als ich dessen Ende erreichte, staunte ich nicht schlecht, denn dort hatte sich durch den Regen ein etwa 10-15 Meter breiter Fluss gebildet. Die Strömung war auch der Gestalt, dass ich mir etwas Sorge machte, sicher durch ihn hindurch warten zu können. Als ich vor ein paar Tagen an selber Stelle vorübergekommen war, gab es diesen Fluss zwar auch schon, doch unterschieden sie sich deutlich in hier Mächtigkeit und Wildheit. An vergangenen Tage zu denken, half mir jetzt jedoch nicht weiter und so suchte ich mir einen Stock und wagte mich an die Durchquerung. Die Wasseroberfläche machte den Anschein, als hätte ich ein gleichmäßig fließendes Gewässer vor mir, doch dies täuschte. Denn während ich durch das Wasser wartete, wurde verschiedene Regionen meiner Beine in die unterschiedlichsten Richtungen gedrückt. So wollte die Wasseroberfläche in Richtung Meer fließen und schon etwas tiefer schien das Wasser den Wunsch zu haben, in Richtung Land zu strömen. Es war wirklich nicht einfach, nicht aus dem Tritt zu kommen und unbeschadet die andere Uferseite zu erreichen. So war ich wirklich froh, als ich wieder festen Boden unter mir spürte und nur noch auf das Hindernis zurückblicken brauchte. Von nun an gab es keinerlei Probleme mehr und nach einem angenehmen Weg über die Zufahrtsstraße zum Wanderweg erreichte ich Obern. Als erstes erstand ich eine Fahrkarte für das Boot, um nicht unversehens noch eine Nacht hier bleiben zu müssen, weil das BPOT voll war. Nachdem ich das Ticket in Händen hielt, konnte ich mich entspannt anderen Aktivitäten widmen. Gleich zu Beginn entschied ich mich von meinen durch und durch nassen und dreckigen Kleidungsstücken zu trennen. Ich gebe zu, ich fühlte mich bedeutend besser, als dies vollzogen war. Die restliche Zeit verbrachte ich in der Nähe des Hafens und des örtlichen Supermarktes, wo ich mich mit ein paar Dingen versorgte, die ich etwas in den vergangenen Tagen vermisste. Denn so eine Wanderessensversorgung ist nicht zwangsläufig ein kulinarischer Hochgenuss. Je näher die Abfahrt des Bootes rückte, umso mehr Leute tauchten aus dem Busch auf und schlossen sich mir beim Warten an. So kam ich in den Besitz an Informationen über den Wanderweg, der mich damit besänftigte, die Tour abgebrochen zu haben, denn es schien mir, als seien sie noch tiefer im Wasser und Dreck versunken als ich. Besonders die Erzählung eines Paares beeindruckte mich, denn sie hatten sich gleich mehrere Stunden am heutigen Tag mehr als knietief durch Wassermengen arbeiten müssen und sie fühlten sich mehr als Fisch als Wanderer. Die Überfahrt aufs Festland war wesentlich stürmischer als die Herfahrt und so dauerte es noch weniger Zeit, bis sich in mir ein intensives Gefühl einer einsetzenden Seekrankheit meldete. Auch heute rettete ich mich in den Schlaf und überstand auf diese Weise die Überfahrt einigermaßen glimpflich. Tja, das war sie nun, meine Wanderung auf Stewart Island. Sie war erheblich kürzer ausgefallen als geplant und ich lernte, was es hieß, morgens in nasse, stinkende Klamotten zu steigen. Doch wenn sich es nicht verlockend anhört, ich hatte Spaß an der Tour gehabt und sie brannte sich als ein besonders schönes und abenteuerliches Erlebnis in meine Erinnerung. Weder die widrigen Wetterverhältnisse, noch meine Unfähigkeit, die Wanderung wie geplant zu beenden, konnten mir dieses Erlebnis zerstören. Eines ist für mich jedenfalls klar, sollte ich irgendwann einmal wieder Neuseeland besuchen, so steht Stewart Island wieder ganz oben auf meiner Liste und ich werde wesentlich mehr Zeit für dieses Juwel investieren.